Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Kai von der Tapefabrik und Antifuchs. Sie stand auf der Bühne des Festivals, er hat sie gebucht. Und sie waren damit beide Teil von einem Festival, das auch uns als Backspin-Team letztes Wochenende wirklich in seinen Bann gezogen hat. Und darum wollen wir heute einmal drüber sprechen. Tapefabrik 2023. Was waren die Highlights? Und was würden wir für die Tapefabrik 2024 gerne noch besser machen? Das alles in einer schönen Runde heute beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, hast dein erstes Festival, aber deine erste Tapefabrik, hast du gut überstanden?
Ja, genau. Es war nicht mein erstes Festival, es war meine erste Tapefabrik und ich habe sie sehr gut überstanden. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, war eine richtig gute Zeit. Gutes Wochenende in Wiesbaden.
Hast gute Sachen erlebt?
Absolut.
Hip-Hop-Momente gehabt?
Ich wollte sagen, mehr Hip-Hop geht gar nicht. Meine persönliche Hip-Hop-Kredibilität ist, glaube ich, durch bloße Anwesenheit schon gestiegen.
Sehr gut, finde ich. Ist dein Tag besser geworden, nur weil du da warst, sagst du?
So, genau das.
Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob wir da heute noch ein bisschen mehr drüber reden können, denn du hast es dir, sagen wir mal so, du hast es dir ziemlich leicht gemacht, ne? Waren wir bei der Tapefabrik, hast du gedacht, okay, dann machen wir der Tapefabrik einfach zum Thema. Finde ich aber gut. So. Was haben wir denn heute für Gäste?
Genau. Einfach effizient denken, Nico.
Ja, finde ich gut.
Genau. Tapefabrik ist das Thema und deswegen haben wir einfach zwei beteiligte Personen der Tapefabrik einfach mal eingeladen. Auf der einen Seite, artist-seitig, die bekannteste Fuchsmaske Deutschlands, würde ich sagen. Antifuchs ist bei uns. Herzlich willkommen.
Was geht?
Und festivalseitig die Tapefabrik vertreten durch den Booker der Herzen. Kai, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Hi.
Sehr schöner Name. Übrigens muss ich sagen, es ist ja ein bisschen Recap, das muss man ja ehrlicherweise sagen, ne?
Ja.
Denn wir wollen natürlich dem Ganzen auch so ein bisschen noch ein bisschen Raum geben, denn selbst ich muss sagen, ich habe jetzt schon das ein oder andere Festival hinter mich gebaut. Das hat einen sehr schönen Moment gehabt, das Ganze, und auch sehr viel Energie in dem Ganzen drin gewesen, dass es schon sinnvoll ist, mal drüber zu sprechen. Und das ist im Prinzip dann auch schon das Leitthema der Woche.
Genau. Was ging 2023 auf der Tapefabrik? Was waren eure Highlights? Wie lief das Festival? Eindrücke, Impressionen? Wie lief das Untergrundklassentreffen dieses Jahr ab?
Antifuchs, was sagst du?
Wow, ich bin immer noch am Verarbeiten auf jeden Fall. für mich war es ja auch die allererste Tapefabrik, die ich besuchen durfte. Nicht nur besuchen durfte, auch als Artist, also beides. Und ich fand den Vibe einfach übernice. Wirklich Real Rap, das war Hip-Hop to the fullest, einfach nur. Und ich habe mich einfach instant wohlgefühlt. Also ich fand es echt schön, so viele auch Leute zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe, aber die man schon ewig lange kennt, so, und auch ein paar neue Gesichter kennenzulernen. Es war echt ein nicer Vibe, fand ich.
Es gibt ja, das habe ich auch in dem Beitrag, den ihr bei uns sehen könnt, wenn das dann rauskommt, ja auch angebracht habe, dass du auf dem Splash Festival dem eigentlichen Hip-Hop-Klassentreffen ja letztes Jahr erzählt hast, dass du die Einzige bist, die hier wirklich noch ins Mikrofon rappt.
Das hast der wenigen, ja.
Das hast du ja diesmal auf der Tapefabrik quasi auch mal so andersherum in deinem Auftritt thematisiert. Wie hast du das Feedback erlebt?
Ey, Real Rap, also ich glaube, auf der Tapefabrik hätte man auf gar keinen Fall, also sowas wie auf dem Splash viele Künstler abgeliefert haben, abliefern. Ich glaube, da wäre man von der Bühne getreten worden. So.
Ja, da bin ich ziemlich sicher sogar. Also,
ich muss sagen, finde ich geil, dass die Leute das appreciaten, dass die Leute das sehr wertschätzen, wenn man wirklich abliefert und sein Handwerk noch beherrscht. Und das macht mich dann selber auch richtig happy.
Also würdest du auch sagen, es war ein richtig glücklicher Moment?
Ja, auf jeden Fall.
Kai, hattest du auch so einen? Weil ich meine, wenn man mittendrin im Hurricane steht und sich um so viele Sachen vorher und vielleicht auch währenddessen kümmern muss, da hat man ja gar nicht Zeit, so wirklich zu genießen, oder?
Tatsächlich so, ja. Ich muss sagen, ich habe meinen glücklichen Moment jetzt so ein bisschen, weil was Anti da so erzählt, das geht schon runter wie Öl, ne? Richtig cool. Vielleicht haben wir da auch gar nicht selbst so krass viel mit zu schaffen. Ich meine, am Ende organisieren wir das Ganze und geben irgendwie Hip-Hop eine Plattform. Und wenn man ehrlich ist, sind das natürlich auch zum großen Anteil einfach die Artists und die Community, die das ganze Event so geil machen, wie es ist. Aber es hört sich natürlich trotzdem wunderschön an, weil wir natürlich uns genau das gedacht haben, irgendwie bei dem Festival, dass wir genau diese Plattform bieten wollen. Aber ja, für mich war irgendwie der Moment und das Festival insgesamt emotional ein ganz besonderes, weil wir uns dieses Jahr von unserem guten Freund Lord Folter verabschiedet haben. Und da ist viel Energie, direkt zum Podcast starten, kleiner Downer. aber das war emotional für mich auf jeden Fall ein Highlight, vielleicht sogar der krasseste Moment der Tape-Fabrik seit Gründung, das irgendwie zu erleben und auch die Emotionalität der Artists und im Publikum zu erleben. Das ist krass und ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass neben diesem ganzen geilen Hip-Hop-Momentum, den wir da haben, sowas auf anderen Festivals auch so funktioniert. So, also dieser Schulterschluss zwischen VeranstalterInnen, Artist, Community vor der Bühne und einfach da so einen Artist so zu zelebrieren, das war auf jeden Fall ein ganz krasser Moment für mich, ja.
Ist ja wie bei einer Familie fast. Also es ist echt schön zu sehen, dass die Leute nicht nur sich zusammen irgendwie erfreuen können, sondern auch solche Momente irgendwie teilen, oder?
Voll, 100%. Und genau das macht irgendwie so besonders. Ne? Wir sagen ja auch immer, das ist irgendwie ein Familientreffen, ein Klassentreffen. Und ich finde, man hat es auch krass auf den Bühnen gesehen. Ne? Ich meine, du selbst hattest ja dann irgendwie auch John mit auf der Bühne, John Noone. Und ihr habt abgefeiert und so, ne? Und die Jungs waren halt irgendwie, John Noone, Nico Brasilic war halt am Freitag schon dabei, den Tag länger geblieben. Und es gab super viele krasse Bühnenmomente und auch hinter der Bühne ist einfach so super familiär. Also dieses typische, da gibt's irgendwie Grenzen zwischen Menschen, gab's da gar nicht. Das war irgendwie, also ja, wie du schon sagst, einfach Familie. Echt geil. Ja. Super Spaß gemacht.
Ja, das fand ich auch stark im Backstage irgendwie zu beobachten. So die ganzen Leute, die sich halt irgendwie getroffen haben, wiedergesehen haben, sich in die Arme gefallen sind. So. Und es war einfach so 0,0 diese typischen Rapper-Egos, sag ich mal, irgendwie so, das gab's einfach nicht. Da war jeder mit jedem cool und man hat geschnackt, man hat getrunken, gegessen, so und sich einfach gefreut. So, das war schon sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Hat wirklich Spaß gemacht. Hat mich auch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Also ich hab's mir, was heißt anders vorgestellt, aber ich kenne es halt irgendwie auch anders, dass da dann schon noch mal ein bisschen vielleicht kritisch geguckt wird, was macht jetzt der eine, die andere so und ja, halt, da wird die eigene Coolness gewahrt sozusagen. Das hatte ich halt 0,0 das Gefühl einfach.
Ich glaube, das ist das, was so ein Festival wie die Tapefabrik in der DNA hat und was auch ganz schön zu sehen ist, dass es über eine Pandemie rübergerettet wurde und für die Leute, die da waren, auch genau diesen Effekt hat, denn diese fehlenden Grenzen, dieses offene, dieses einfach miteinander sein, das hatte schon irgendwie selbst für mich nach all den Jahren mal wieder so einen ganz, ganz besonderen Moment. Ich habe mich darüber gefreut, mit vielen Menschen mal zu sprechen oder auch mal Gesichter zu etwas zu bekommen, die ich sonst vielleicht auch jahrelang nicht wirklich gesehen habe oder immer nur gehört habe. Habt ihr das auch so für, also oder Antifuchs, sag du mal, aus Künstlersicht auch so für dich abgespeichert? Weil ich finde, dieser Backstage hatte, das war nicht so. Oder? Du hattest ja fast kaum Möglichkeit, dich zurückzuziehen, selbst wenn du gewollt hättest.
Selbst war auf jeden Fall ein legendärer Backstage, würde ich sagen. Für mich aber auch vor allem tatsächlich wegen des geilen Line-Ups auf der Female-Seite, was sich so überhaupt nicht so erzwungen angefühlt hat. Wir müssen die jetzt booken, weil das alles Frauen sind und Frauen sind gerade, müssen gepusht werden, sondern es war so, jede Frau, die da war, hat es einfach so verdient, dort zu stehen und dort sich zu präsentieren. Und es hat sich irgendwie alles so geil angefühlt und ausgeglichen vom Line-Up. Also es war für mich auch was Besonderes. Und es hat sich natürlich dann auch im Backstage übertragen, dass du einfach so viele Girls mal auf dem Haufen hattest, die so fucking dope sind.
Ja, Punkt. Das ist auf jeden Fall das Lobricht und Tape-Fabrik. Trotzdem wird es ja wahrscheinlich auch schon auch Plan und Agenda gewesen zu sein, dafür so viel Diversität wie möglich zu sorgen, oder Kai?
Ja, auf jeden Fall, klar. Wir haben ja vor, ja, jetzt weiß ich das Datum nicht mehr, aber es ist schon ein paar Jahre her, wir haben die Key Change Initiative unterschrieben, damals auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg. Da geht es ja darum, dass man sich damals verpflichtet hat, und ich glaube, es war bis 2022 oder vielleicht sogar durch Pandemie aufgeschoben bis 2021. Ich weiß nicht mehr ganz, auf jeden Fall hatten wir uns verpflichtet, eine 50%-Quote zu erreichen im Line-Up, was Flinter-Artists angeht. Das haben wir ehrlicherweise bis heute nicht geschafft. Aber wir arbeiten dran und ich weiß auch bis heute gar nicht, ob diese Quote wirklich notwendig ist. Ich finde, sich diesem Thema überhaupt zu verpflichten und da sichtbar daran arbeiten zu wollen, ist irgendwie viel mehr wert. Und wie Antje schon sagte, ich glaube, dieses Jahr haben wir es ganz geil hingekriegt. Und ich hatte so ein bisschen meinen Aha-Moment, muss ich zugeben, als ich dann einen der wenigen Momente hatte, wo ich mir auch mal eine Show anschauen konnte und kurz bei Donna Savage im Kesselhaus an der Bühnenseite stand und einfach sich so die ersten drei Runden, die ersten drei Reihen so eine Female-Only-Mosh-Pit-Menge gebildet hatte. Und ich dachte mir so, ja, fuck, geil. Genau, da wollten wir eigentlich hin, ne? Irgendwie dieses ganze Thema auch zugänglich zu machen, vielleicht für Flinter, die sich nicht so super wohlgefühlt haben in der Szene oder einfach keinen Zugang finden konnten, weil da niemand so Inhalte hat, die sie auch betreffen. So, ne? Und das fand ich einfach extrem geil zu sehen. Und auch, ich glaube, die Community hat sich auch verändert. Also aus dem Bauch raus würde ich bestimmt behaupten, wir hatten vielleicht 40% nicht männlich gelesene BesucherInnen. Und das ist einfach saugeil, das zu sehen. Also wenn ich noch an 2014 zurückdenke, da war das wirklich noch eine Würstchenparty einfach. Und jetzt öffnet sich das ganze Ding und das ist schon das, also, ja, einfach genau das, was wir wollen. Macht echt super Spaß in dieser Entwicklung.
Antifuchs, wie lange warst du schon da?
Bei der Tape-Fabrik?
Ja.
Das war mein erstes Mal. Also sowohl auch als Besucher als auch als Artist. Das war mein allererstes Mal Tape-Fabrik.
Und von außen dahin kommen, weil es das Hip-Hop-Hip-Hop-Festival ist, hattest du danach einen Hip-Hop-Overdose?
Oh nein. Ich glaube, das dauert lange, bis ich sowas kriegen würde. Also ich würde einfach behaupten, das gehört zu meinem Leben dazu. Und ich fühle mich ganz im Gegenteil endlich mal total so in meinem Terrain, so in meiner natürlichen Umgebung, wenn genauso viele Verrückte auf einem Haufen sind wie ich. So. Ich glaube, also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt auf jeden Fall.
Ja, okay, das ist nämlich gut zu wissen. Ich habe so, da waren ja viele Künstler da aus allen Winkeln und man hat schon dem einen oder anderen auch in Gesprächen angemerkt, dass sie schon, und das ist jetzt freundlich lieb gemeint, aber so Hip-Hop-Overdose hatten mit Zitat, weil sie es einfach schon so lange nicht mehr erlebt haben, dass so viel Hip-Hop im Gebäude ist wie da. Was ja dann auch so quasi ein klares Abgrenzungselement ist zu anderen Festivals, was man ja definitiv sagen muss. Was aber auf jeden Fall sehr krass für mich war, so war zu sehen, wie viele aufstrebende Künstler und Künstlerinnen Bühnen abgerissen haben auf den verschiedenen Ebenen. Ich weiß nicht, wie das für euch gewesen ist und Antifuchs, ich habe deine Auftritte in den letzten Jahren ja überall immer mal miterlebt und so, aber ich hatte das Gefühl, in dieser Energie mit dem Publikum war es nochmal ein kleines bisschen anders. Ich hab Pimpf, den muss ich erwähnen, einfach weil ich den da im Kesselhaus gesehen habe. Ich dachte, alter Schwede, Junge, mit dem arbeite ich jetzt ja seit zweieinhalb Jahren intensiv zusammen in verschiedensten Konstellationen, aber ich habe den noch nie live spielen sehen. Und dann gucke ich dem dabei zu und denke mir, Junge, was ist mit dir? Warum drehst du so durch?
Das war ein anderer Pimpf, als hier normalerweise bei uns im Büro steht.
Ja, genau, dieses gechillte, durchgehängte Typ da. So, das waren auf jeden Fall für mich ganz, ganz schöne, erhellende Momente, weil, und ich glaube, das ist dann ja auch etwas, wofür Kai ihr bestimmt auch stehen wollt, weil dann auch dieses Gefühl von für die Kultur und auch daraus etwas machen, immer noch im Vordergrund steht. Ne? Hast du das Gefühl, diese Botschaft kommt an, auch bei den Leuten, die da hingehen?
Ich hoffe doch ganz schwer. Das wäre traurig, wenn nicht. Ist auf jeden Fall wichtig für uns, dieses, wie du schon sagst, von der Kultur für die Kultur. Und vor allem, was mir persönlich im Booking auch total wichtig ist, ist einfach garantieren zu können, dass da auch Leute auf der Bühne stehen, die ihr Handwerk beherrschen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich buche keine Leute, die ich nicht auch live gesehen habe. Und das ziehe ich tatsächlich auch durch, schon seit einigen Jahren. Beziehungsweise ich und mein Team ziehen das durch. Manchmal habe ich die Artists nicht gesehen und wurden sie in meinem Team auf jeden Fall gesehen. Und ich glaube, es kommt uns auch so ein bisschen zugute. Also wir hatten bis jetzt noch keine bösen Überraschungen, wo wir dann das Gefühl hatten, oh, das ist vielleicht krass deplatziert. Und ja, da hat uns das Jahr auch wieder so ein bisschen recht gegeben tatsächlich. Da waren sehr viele starke Performances dabei. Auch ein paar, die in ihrer Stärke auf jeden Fall überrascht haben, hundertprozentig. Ich kann da nur nochmal betonen, dieser Freitag mit Figo Praslewitsch und Crackback.
Krass.
So schade, dass wir da noch nicht da waren. Ich habe nur Gutes davon
Da hast gehört. Du echt was verpasst. Das, ja. war echt so zwei, drei Stunden, keine Ahnung, Energie in diesem Raum. Also wie deutscher Wu-Tang. Einer nach dem anderen, Figo hinten am Durchdrehen. Also so ein Mob an der Bühne, auf der Bühne. Irgendwann war es ein Wust und einfach nur so ein Mix aus allem. Künstler standen auf einmal vor der Bühne, die eben noch auf der Bühne standen und so. Da, also auch wieder, das war so mein Hip-Hop-Moment. Aber Janne, ich glaube, du hattest noch einen ganz anderen dann in der Nacht, der noch mehr Hip-Hop war als das, was wir da erlebt haben, ne?
Ja, voll. Das war, als dann Freitagabend quasi Feierabend war, so Crackpack war durch, Location wurde zugemacht und dann hat sich vor der Tür direkt quasi nochmal so ein Kreis gebildet. Dann hatte jemand so eine Box dabei, also richtig so ein amtliches Gerät, was so Trolley-Größe hat, richtig mit so einem Griff. Und dann wurde da nochmal ein paar Beats angeschmissen und dann der Kreis aufgemacht und das wurde gerappt. So, das war geil. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Da haben wir uns das noch kurz angeguckt und dann haben wir uns da schön in die Nacht verabschiedet.
Re-Rap, wie viel Zentimeter warst du vorm Einsteigen in die Cypher?
Oh, schon noch ein gutes Stück, Nico. Das war alles auch gut so. Das gibt mir noch ein paar Jahre Tape-Fabrik, so noch so ein bisschen mehr Hip-Hop-Kredibilität, so die ich dann noch weiter sammle und dann, sagen wir mal, 2025 steige ich ein.
Ja. Geil, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt 24 schon angekündigt, ne? Das ist ja dann auch eine schöne Sache, auf die sich die Leute freuen können.
Ja, richtig. 8. Juni geht's weiter. Perspektivisch auch der 7. Juni wieder, der ist bloß noch nicht ganz geklärt. Und mal schauen, wie das Festival nächstes Jahr aussieht. Ist natürlich auch eine spannende Zeit für VeranstalterInnen. Muss man jetzt auch nicht um den Hals in den Brei reden. Das ist wirtschaftlich gerade für viele nicht so super spannend, Festivals zu machen. Gerade weil auch die ganzen großen Fördertöpfe auslaufen. Ich glaube, da wird sich noch der eine oder andere Veranstalterin wird sich dann noch umschauen müssen, wo man jetzt die Gelder herbekommt. Aber ey, wir bleiben da erstmal optimistisch. Ich glaube, wir haben unsere Base gefunden und mit der können wir hoffentlich noch ein paar Jahre arbeiten. Und haben auf jeden Fall Bock und haben auch schon, das kann man spoilern, auch schon die ersten Bookings abgeschlossen für nächstes Jahr. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Überraschungen, glaube ich. Also wird wieder geil. Gibt was zu freuen für nächstes Jahr.
Es gibt so zwei, drei Faktoren, die ich da ganz spannend dran finde, auch ehrlicherweise, wenn ich dem Ganzen dann dem Treiben zugeguckt habe, was ich noch als Add-ons sehen würde. Antifuchs, sag mal, du bist ja eine Künstlerin und stehst dann auf der Bühne, aber wenn du dieses Festival so als Fan, als Gast besuchen würdest, also ich weiß nicht, hattest du überhaupt Gelegenheit, hattest du Zeit, mal übers Gelände zu rennen, um mal was anzugucken, so ein bisschen was zu erleben?
Tatsächlich war unsere Zeit sehr, sehr knapp. Ich hatte ja mit MC noch ein kleines Interview, da war ich noch mal ein bisschen unterwegs. Ich hatte ja leider zur gleichen Zeit wie Pi gespielt und habe leider ihr Set ja verpasst. Das hätte ich echt gerne gesehen.
Ja, Kai, ne? Da müssen wir noch drüber reden.
Sorry.
Damit habt ihr es, glaube ich, echt einigen Leuten nicht leicht gemacht. Aber ich habe bei ganz, ganz vielen tatsächlich gesehen, dass sie da wirklich Hälfte gemacht haben und zuerst so bei mir waren, dann bei ihr. Das war schon ganz witzig zu sehen. Auch ganz, ganz viel Liebe einfach nur an sie. Vielleicht, wir haben schon gesagt, vielleicht stehen wir das nächste Mal einfach gemeinsam auf der Bühne. Dann muss man sich da nicht entscheiden. aber ganz viel Liebe auf jeden Fall an sie. Danach haben wir uns noch natürlich Lackmann angeguckt. Also das ist auf jeden Fall immer Pflichttermin, wenn er irgendwo spielt, wo ich mir das angucken kann. Ich hätte ihn ja auch ganz fast mit auf meine Bühne gekriegt. aber die waren so mit Anfragen überschüttet an dem Tag. Und da hat er gesagt, ey, ich will nicht einer Person das Herz brechen. Deswegen sage ich jetzt zu allen, keine Gastauftritte. Und das konnte ich auch absolut verstehen. Es war einfach mega nice zu sehen, die ganze, also wie viele Heads einfach dort am Start sind und dann auch noch Presslufthanna als Headlinerin, also die hat ja übertrieben abgerissen. Also das waren so die Sachen, die ich mir angeguckt habe und abends waren wir dann noch ganz lange bei den DJ-Sets im Kesselhaus, also Josi und wie hieß die andere DJ?
Das war Asley, war das.
Ja, oh, die war auch nice. Also da haben wir noch lange gefeiert, auf jeden Fall. Und dann sind wir irgendwann wieder zurückgekrochen ins Hotel.
Ja, ey, das ist krass. Balaki, das war echt lustig. Er ist angekommen mit, wir umarmt, da sagt eine Stunde im Dings gesessen, überall mit dem Kopf in die Welt gequatscht. Und ich, dann meinte ich irgendwas, Digi, du musst doch jetzt eigentlich hier auch alle 5 Minuten einfach auf der Bühne stehen. Und dann hat er nämlich lang erzählt, ja, oh, das, der hätte 6 Feature-Anfragen gehabt, den ja. beim eigenen Auftritt. Also wer ist das Lackmann-Festival? Die Lackfabrik geworden.
Ey, er sollte sich das mal überlegen, ob er auch eins macht. Also ich glaube, er wird da einige zusammenkriegen.
Ja, was mich noch interessiert, Kai, und das ist total interessant, soundtechnisch ist es ja, also sagen wir so, die Identität der Tapefabrik liegt klassisch verwurzelt in den Hip-Hop-Werten, mit denen die allen Realheads groß geworden sind und die sie versuchen auch immer so ein kleines bisschen zu erhalten. Ich denke, das ist soweit klar. Und das verbindet ja auch ehrlicherweise den Kreis hier. Soundtechnisch ist es aber sehr interessant, dass natürlich es auch andere Künstler gibt, die andere Sachen machen und so, und jetzt mal offen gesprochen, so, ich hatte das Gefühl, dass so, ich habe mich mit Tom Hanks ein bisschen darüber unterhalten, denn beim Anso-Auftritt waren Freunde von mir. Das sind alles so Namen, die sind gerade richtig heiß, wenn man auf Deutschrap guckt. Die hatten es aber auf diesem Festival fast ein bisschen schwer, sich das Publikum zu erarbeiten, als so ein bisschen klassisch gelesenen Hip-Hop. Ist euch das auch bewusst geworden?
Also um ehrlich zu sein, glaube ich, haben wir es vorher schon so ein bisschen antizipiert, weil das auch so die Erfahrung der Jahre einfach gezeigt hat. Und trotzdem ist es uns wichtig, irgendwie diese Strömung auch mitzunehmen. Weil ich glaube, ein bisschen anders als du es formuliert hast, würde ich eher sagen, unsere Idee liegt weniger in den klassischen Hip-Hop-Werten und die Elemente und das irgendwie alles zusammenbringen, als dem Anspruch an die Kultur vielleicht. Ne? Also ich glaube, was alle unsere Artists verbindet, ist, dass es Artists sind, die was zu sagen haben und die Hip-Hop als Kultur noch verstehen, auch wenn sie vielleicht zwingend nicht mehr selbst leben. Weil ne, da trete ich den Leuten auch schon wieder zu nah. Also ich glaube, es gibt halt so dieses Bild von Hip-Hop, Baggies tragen und super lange Shirts und so, und jetzt ist es irgendwie mittlerweile antiquierte 2001er Bild. Und dann gibt's halt Hip-Hop, der, also Hip-Hop-Werte, die einfach anders gelebt werden. Tom Hanks beispielsweise, der auch so ein Artist, der ist so 1000% Hip-Hop, ne? Und der ist in Hamburg super gut vernetzt und kennt dann irgendwie auch Artists, die bei uns schon super lange im Line-Up stehen, wie so ein Slowy beispielsweise. Oder ist auch mit einem Pimp vernetzt. Und Anzu beispielsweise ist auch ein Artist, der sehr gut im Hip-Hop vernetzt ist. Und letztes Jahr hat er auch Kato bei uns gespielt, sein Producer. Und da merkt man einfach, dass die Hip-Hop als solches verstanden haben. Ne? Und dass die wissen, dass es um Community geht und irgendwie ums Einstehen füreinander und das Miteinander. Und deswegen finden die bei uns statt. Und ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, den wir haben, auch wenn das Hauptbild vielleicht anders ist. Und klar, ich glaube, diese neue, jüngere Zielgruppe, die erarbeiten wir uns gerade noch so ein bisschen. Ne? Also das liegt aber auch einfach daran, dass wir sehr lange einen sehr bestimmten Sound gespielt haben, der eben noch sehr boom-bap-lastig war und eben noch nicht so wild. Aber das ist die neue Generation, das ist das neue Soundbild und das ist uns natürlich genauso wichtig. Ne? Und die Leute wollen wir auch auf dem Festival haben und davon überzeugen, dass Hip-Hop als Kultur halt was Geiles ist, wo du mitmachen kannst, wo du dich aufgehoben fühlen kannst. Ne? Und eben, dass es noch neben der Musik, die du vielleicht auf Spotify hörst und die du aus deinen Playlisten kennst, eben auch noch irgendwie eine Gruppe von Menschen gibt, die vielleicht das gleiche Interesse haben und mit denen du einen Vibe haben kannst. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, auch wenn es die nächsten Jahre sicherlich noch irgendwie wachsen muss bei uns. Ja,
das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Und die Werte stehen auf jeden Fall im Vordergrund. Der Sound macht es interessant, weil schon das Klassische auf jeden Fall, finde ich, subjektiv betrachtet, oft mehr abgefeiert wurde als das progressive Neue, aber der Mix ist total interessant gemacht hat, weil sie alle für die gleiche Richtung stehen. Und dann komme ich nämlich auch zu den Ideen, so ich hab sehr viel Freude an dieser kleinen Ecke gehabt, in dieser quasi, ist ja kein Flohmarkt, aber an dieser kleinen Ecke, wo Artists wirklich sich, also ihre Platten wirklich aktiv verkauft haben. Das war richtig schön, dabei zuzugucken, weil da auch wieder ganz andere Anknüpfungspunkte stattgefunden haben. Ich hatte mir gedacht, dass eigentlich diesem Festival noch mehr kulturelle Aspekte drumherum vielleicht sogar ganz gut tun. So, ich weiß nicht, das habt ihr alles auch schon mal ausprobiert, aber so von Speech über vielleicht auch weitere andere Elemente mit einbeziehen, ohne dass es eine klassische 4-Elemente-Hip-Hop-Jam werden soll, aber schon auch Kunst in einer anderen Form und intensiverer Form noch mit reinzuholen. Das Potenzial ist auf jeden Fall dafür da. So. Und da sind, gehen wir, glaube ich, ein bisschen auch über zu dem, was du als Thema mitgebracht hast, Kai, denn wir können da ja einfach mal einsteigen, dass 24er kommt. So. Ich habe ein paar Ideen. Antifuchs wäre wieder am Start, wenn du Bock hast.
safe.
Yannick übernimmt die Cypher nach 4 Uhr. Und
genau, wenn keiner mehr zuhören kann.
Genau, und jetzt kannst du, ich war auch früher immer Warm-Up-DJ von 8 bis 9, wenn Doors um 9 waren. Kai, erzähl mal was dir auf dem Herzen liegt, worüber du reden möchtest.
Ja, ich hatte es vorhin kurz schon angesprochen. Ich glaube, wir sind gerade festivalseitig vielleicht mal wieder an einem Wendepunkt, an dem sich VeranstalterInnen überlegen müssen, wie man sein Publikum noch erreicht. Also wenn ich mir dieses Jahr so anschaue, wie es bei vielen, nicht bei allen, bei vielen Festivals aussieht, so was die Verkaufszahlen angeht, dann könnte man da jetzt schon einen negativen Trend erkennen, oder ich glaube, viele erkennen den auch, wahrscheinlich sogar sehr klar in den Geldbeuteln. Ich weiß hier, was das Rock am Ring stand, war jetzt auch und haben auch zu wenig Tickets verkauft im Verhältnis. Auch bei uns dieses Jahr waren es weniger Tickets als sonst. Und ich habe mich gefragt, wie sollen wir als VeranstalterInnen da künftig mit umgehen und was müssen wir einer Community oder TicketkäuferInnen künftig bieten, damit sie wieder Bock haben oder verstärkt Bock haben, auf Festivals zu kommen. Und da habe ich auch total eure Meinung interessiert und ich hole jetzt mein Notizbuch raus und schreibe alles fleißig mit und dann schauen wir mal, was wir davon wieder sind.
Ja, Yannick, leg mal los. Was hast du überlegt? Oder Antifuchs, hast du eine Idee? Was muss man machen?
Ich als Marketing-Spezialist. Ich finde es immer sehr schwierig. Ich tatsächlich auch selbst so, ne, da aus Veranstaltersicht mich da reinzudenken, weil ich aus Artist-Sicht natürlich immer gewisse Sachen auch anders bewerte als jetzt ein Gast einfach, der sich das Ganze angucken kommt. Ich fand halt bei euch schon die Stimmung einfach nice. Es spricht mich, die Zielgruppe, Menschen, die so Hip-Hop-Heads sind wie ich, auf jeden Fall an. Und ich muss auch tatsächlich sagen, so ich für meinen Teil habe auch manchmal das Gefühl, dass ich so zu den Untergrundleuten nicht richtig dazugehöre und nicht zu den Mainstream-Leuten so. Ich bin irgendwo dazwischen und habe da so meine Außenseiterposition. Aber auch da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt bei euch. Und ich glaube, dass euer Festival echt so ein Familienfestival tatsächlich werden kann, so, ne? Wo man echt mit der Familie hingeht. So ist echt ein nicer Vibe. Es sind keine Ausschreitungen oder sowas. Also ich würde auch Kids, vielleicht nicht kleine Kids, aber ich würde auch Kids mitnehmen. Und wenn man dann noch irgendwie so ein paar so Anlaufstellen, wie Nico schon sagt, irgendwie mit Kunst oder sowas, so Workshops oder so Sachen, das wäre nice. Oder hattet ihr sowas und ich habe es einfach übersehen?
Wir haben dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal mit unserem Partner Cameo Scratch so DJ-Workshops.
Nice.
Das war auf jeden Fall da und wir hatten natürlich unsere Hall of Fame, die frisch aufgesprüht wurde. Aber tatsächlich, also die Punkte, die Nico vorhin genannt hat, die waren auch schon mal alle irgendwie in unserem Relevant Set und wir haben gedacht, okay, cool, das können wir machen. Und dann stellen wir halt immer wieder fest, dass wir bloß einen Tag lang sind. und wenn man sich dann anschaut, dass wir irgendwie Leute dieses Jahr schon mit 4 oder 4,5 Bühnen, wenn man den Scratch-Van noch mitzählen will, überfordern, dann hatten wir halt immer die Sorge, dass es dann insgesamt viel zu viel wird, wenn wir dann noch einen Talk oder so dazu stellen. Aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen breiter aufstellen kann. Und ist natürlich auch mega spannend für uns.
Ne? Aber Hip-Hop wird immer älter und gleichzeitig auch immer jünger, so, ne?
Stimmt.
Ja, ey, das finde ich nach wie vor auch ein sehr, sehr großes Problem. So. Und da finde ich auch das Splash ist das zweite große deutsche Festival, mit dem wir dieses Jahr auch zu tun haben, wo ich auch hinfahre. Das sind meine beiden Festivals. Mit dem Splash bin ich 25 Jahre unterwegs. Die feiern Jubiläum und dem hast du in den ganzen Dekaden angesehen, wie stark es immer auch in den Wellen darunter gelitten hat, was der Markt hergegeben hat. Und gerade letztes Jahr, und da bin ich wieder bei Antifuchs von vorhin, und ihrem Spruch auf der Bühne, dieses Festival hat nach Pandemie auch eine komplette Wandlung. Und da stecken sie mittendrin. Und da wird es total spannend zu sein, wie sie damit umgehen und wo dieses Festival dann am Ende danach steht und wofür es steht. So, Tapefabrik steht klar für etwas. Und ich glaube, das ist dann eher andersrum die Herausforderung. Wie kriege ich diese Botschaft, die für, wie dieses Festival steht, an die Leute kommuniziert? Und ich finde ehrlicherweise, dass es eigentlich, also es gibt sowohl vom Line-Up als auch von der Machart nicht ganz so viele Punkte, um zu sagen, nö, das ist nicht, vielleicht ist es fast eher die Länge. Obwohl es keine Übernachtungsmöglichkeit bei euch gibt, aber den Freitag vielleicht ein bisschen intensiver, wenn die Chance daraus besteht, das dadurch ein kleines bisschen zu entzerren. Sicherlich werden auch mittlerweile Travel und solche Sachen Thema sein, ne, weil das ist ja auch, also ist jetzt ja nicht so zentral gelegen, das kostet ein paar Euro, um da hinzukommen. So, aber ich hatte das Gefühl, dass ungefähr jeder, den ich da getroffen habe, anders als bei anderen Festivals, nicht wegen zum Saufen dahin gekommen ist, um dann auf irgendwann abzufeiern, sondern weil sie Teil von etwas sein wollten. Und ich glaube, das ist ein Gut, so, dass man noch größer machen kann.
Voll. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich auch schon vor Corona beobachtet habe, so dass ich schon bei den Festivals, die ich so besucht habe, auch ganz klassisch Splash, so mehrere Jahre hintereinander gewesen, so über die Jahre so eine andere Stimmung auch allein auf dem Campingplatz festgestellt habe. So, das war halt genau das, was du sagst, Nico. Da waren irgendwie gefühlt viele einfach da, um sich richtig, richtig voll zu machen. So, und dann ist die Stimmung auch irgendwann, ich will jetzt nicht sagen, gekippt. So, das ist völlig übertrieben. Aber so ein paar Leute sind dann halt auch einfach so ein bisschen abgedreht, wo ich gedacht habe, so, boah, wir sind hier irgendwie auf dem Festival, auf dem Campingplatz, alle wollen Spaß haben. Und ja, es wurden halt, weiß ich nicht, in einem Jahr kann ich mich dran erinnern, irgendwelche Boxkämpfe veranstaltet. So eine Sachen so privat. Ich dachte so irgendwie, weiß ich nicht, völlig, völlig absurd jetzt hier. Das ist natürlich irgendwas, wo Festival selber ja nicht so super Einfluss drauf hat. Aber das ist halt genau dieses Generationending wahrscheinlich, dass jetzt einfach da einfach eine andere neue Generation an Publikum jetzt einfach auftritt. So, und das ja, ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich so nicht so super finde, die man natürlich ein bisschen im Auge haben muss irgendwie. Wofür fährt man halt aus so einem Festival?
Ja, genau. Und ich glaube, da ist das gut. Das ist ein Kulturfestival. Und da ist halt für euch geil die Schwierigkeit, das wiederum in verkaufte Tickets umzumünzen, dass man sich dieses Kulturfestival auch so leisten kann. Aber ich habe das Gefühl, Antifuchs, korrigiere mich, dass das sicherlich eins ist, wo du auch noch einmal lieber hingehst und vielleicht auch die Booking-Anfrage einen Tick einfacher zu handeln ist, weil es einfach auch da wieder für dein Hip-Hop-Herz ist.
Safe. Also da, also ich stelle mich selten so bei irgendwelchen Booking-Anfragen super quer, aber wenn die Tapefabrik schreibt, dann wird das schnell bearbeitet, sage ich mal.
Also ganz interessant ist aber ehrlich dein Thema, weil das greift jetzt hervorragend in die ganze Geschichte mit ein, denn dieses Festival ist ja schon für eine klare Zielgruppe gemacht und ehrlicherweise, das wirkt wie eine hoffentlich dann immer weiter wachsende und sich neu aufstellende kleine, dann hoffentlich mittelgroße, große Gruppe an Menschen, die ähnlich sozialisiert sind. Bei dir geht's ums Musikreleasen und für wen du das eigentlich machst, ne? Was worüber möchtest du reden?
Ja, ich habe mir die Frage gestellt, um wen geht's eigentlich beim Musikreleasen? Um die Fans und die Follower oder um die Labels und die Industrie oder Manager oder geht's eigentlich um einen selbst so? Oder muss man wirklich immer darauf achten, alle glücklich zu machen so? Also wen machst du eigentlich glücklich bei der ganzen Sache?
Ja, also da interessiert mich natürlich dein Blick gleich wahnsinnig, aber Kai, Yannick, habt ihr einen ersten Gedanken dazu?
Also ganz romantisch würde ich sagen, für die Fans. Also natürlich irgendwo angefangen, wenn ich jetzt Musik machen würde, aktiv, so dann natürlich bei mir angefangen, dann würde ich das in erster Linie für mich machen, weil ich das Bedürfnis habe, irgendwas zu sagen, auszudrücken, mich kreativ auszuleben, was auch immer. Im zweiten Schritt dann auf jeden Fall ganz romantisch gedacht für die Fans und Label, Management, Industrie im Großen würde ich eher so als ja den Rahmen vielleicht sehen, der dafür sorgt, dass die Musik dann halt bei den Fans da ankommt, wo sie ankommen soll irgendwie. Aber ich weiß natürlich auch, dass es heutzutage absolut nicht so läuft. und dass halt natürlich auch ganz viel musikindustrieseitig für den Markt gemacht wird und zusammengebaut wird nach Algorithmus und sonst was. Deswegen ja, lebe ich da wahrscheinlich so ein bisschen mit meiner rosaroten Brille in so einer Traumscheinwelt.
Ja, das ist ja halt die schwierige Frage, Kai. Ich meine, am Ende des Tages brauchst du ja, du brauchst ja eigentlich Künstler, die es für die Fans machen. Und trotzdem ja, aber irgendwie 100%. Auch für sich.
100%. Also ich erstmal kompletten Haken dran, was Yannick sagt. Ich glaube, ich, also der, glaube ich, auch mein künstlerischer Anspruch. Und ich glaube überhaupt, das ist auch erstmal ein guter Einstieg in Hip-Hop, ne? Also warum fängt man mit Hip-Hop an? Weil es einfach irgendwie so zugängliche Musikart ist und man kann sich ausdrücken. Also ich glaube, KünstlerInnen sollten in erster Linie immer für sich selbst Musik machen. Dann in zweiter Linie für Fans. Und dann in dritter Linie vielleicht auch für Geld. Und es passiert natürlich häufig, dass es auch genau andersrum passiert. Und ich glaube, das hört man aber auch sehr schnell, sehr deutlich. Und das findet dann eben nicht bei uns statt, sondern woanders. So, und das ist auch okay. Also ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die sagen, Musikbusiness, damit lässt sich schnell und einfach Geld machen. Mittlerweile ist ja Musik irgendwie auch berechenbar geworden, ne? Also im Sinne von Algorithmus mathematisch ausrechenbar.
Da lacht die sehr, lange,
sehr viele Erfolgsformeln und so, ne? Also glaube ich schon, aber ich finde es immer schade, wenn Artists anfangen, sich selbst irgendwie hinten anzustellen und einfach Dinge zu tun, damit sie erfolgreich sind. Weil ich glaube, also am Ende ist es halt, Musik ist halt Kultur, ne? Ist Kunst für mich. Also auch wenn jetzt das Wort Musikwirtschaft was anderes sagt, aber sollte auch Kunst bleiben. Und Kunst kommt eben aus Menschen und nicht aus einer Industrie.
Deswegen geht für mich auch ganz klar die Antwort, du machst das für dich selbst. Das ist das Allererste. Wenn du das nicht machst, dann interessiert es auch keinen und dann interessiert es auch keine Industrie und dann wird es auch nicht erfolgreich. Du musst dann aber auch, also glaube ich, den Frieden mit dir selbst finden, weil du das für dich machst und es für dich dann cool sein muss. Und wenn du das hinkriegst, dann ist ja danach alles möglich. Aber ich glaube dann, da bist du ja sicherlich ein Musterbeispiel dafür, du willst ja in den Spiegel gucken können bei dem, was du machst. So, weil bei den Industriesprüchen hast du ja eben schon gelacht. Sonst hättest du wahrscheinlich auch in deinem Leben vielleicht auch zwei Schritte anders machen können oder irgendwie so, aber hast dich ja bewusst dafür entschieden, hier mit einer Maske zu sitzen und auf dem Tape-Fabrik-Festival zu spielen.
Wow, manchmal frage ich mich, ob das überhaupt so bewusst war. So. Oder ob es einfach mehr so Glück als Verstand so.
Aber warum machst du Mucke?
Also, ey, ich mach safe Mucke für mich selbst. Ich habe definitiv, also da bin ich voll bei euch. Ich habe auch angefangen, um mich selbst zu peilen, beziehungsweise, weil damals vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, gab es auch noch nicht so viele Frauen in Deutschland, die einfach die Art von Rap gemacht haben, die ich gefeiert habe. Also eigentlich waren es nur Männer, die so einen harten, nice Rap gemacht haben, was einfach mich angesprochen hat. Es wird ja immer weniger und irgendwann, immer mehr meine ich, und immer weniger das Problem. Irgendwann, also langsam gibt es auch immer mehr, was ich feiere. Aber es ist trotzdem immer noch für mich, um mich selbst zu verstehen, zu verarbeiten. Gleichzeitig, du fängst ja an und du hast eigentlich ja noch keine Fans, bevor ja. du anfängst. Das heißt, du kannst es noch gar nicht für Fans machen. Natürlich, weiß ich nicht, irgendwann kommt dieser Anspruch, man hat gerne Fans, da kommen Menschen, die mögen das, was man tut. Und dann mag ich das aber auch voll gerne, meine Fans glücklich zu sehen. Also gebe denen auch, keine Ahnung, zu meiner letzten EP, die wir ja fast auf Zero Budget gemacht haben, und habe ich das komplett mit meinem Team aus dem Boden ausgestampft und habe zu 9 Songs 10 Videos gedreht, weil ich einfach gerne so die Reaktion meiner Fans mag. Ich liebe das, wenn die es abfeiern, wenn die was zum Abfeiern haben und denen auch, wenn wir wenig Möglichkeiten wirtschaftlich haben, zumindest so richtig was geben können. Und gleichzeitig ist es aber nicht immer so klug in industry-mäßig und auch für einen selber karrieretechnisch, wenn man da immer einen Fick auf sozusagen auf Industrie und gute Label-Tipps und sowas gibt, ist auch nicht immer so leicht. Also ich stehe da ganz oft so zwischen den Stühlen, oder wenn du halt Songs machst, in denen du dich selber verarbeitest und dann Fan kommt und sagt, wow, das kann ich jetzt überhaupt nicht fühlen und wow, wie kannst du sowas sagen? Kannst du nicht mal einen Song machen, der die Sache auf so und so die Weise verarbeitet? Und ich denke mir, nee, kann ich nicht, weil das habe ich ja nicht erlebt. So, das geht nicht einfach so. Und da stehe ich schon manchmal zwischen den Stühlen, merke ich jetzt immer mehr, so nach 7 Jahren Musikreleasen.
Ich glaube, das ist der größte Fehler, wenn man versucht, die Musik für Fans zu machen. Denn die wissen ja nicht, warum du das machst, was du machst. So, ich glaube, dass wenn Fans Anspruch daran haben, dass der Künstler es für sie machen soll, dann sind es diese Diskussionen, die auch die Großen dieser Zunft alle schon hatten, dass man dann sagt, wenn du willst, also wenn du den Samy Deluxe von 2000 haben willst, dann hör dir den Samy Deluxe von 2000 an und erwarte nicht, dass er 2018 noch so Mucke macht zu 2000. Du möchtest dich ja weiterentwickeln, du möchtest ja etwas machen, was dich inspiriert, warum du besser bist. Und da bleibe ich fest dabei, dass diese anderen Schritte weiterhin, also dann hoffentlich die Konsequenz dessen sind, dass du Talent hast und etwas gut machst, so als Künstler oder Künstlerin, und dann kommen die Fans. Und ob die Industrie dann da mitspielt, so, da wären dann noch ganz andere Faktoren. Und ich muss sagen, ich habe heute bei den Releases der Woche habe ich auf ganz viel, also quasi, ich habe quasi den Soundtrack zu der Folge gemacht, fällt mir so ein kleines bisschen auf. Thank Baxman, it's Friday, ist unsere Playlist, in der wir jede Woche versuchen, Deutschrap so breit wie möglich abzudecken. Ne, wenn du dann einen Song machst, ist er natürlich dabei. Kai, wenn du mal einen droppst, werden wir ihn sicherlich auch untergebracht kriegen.
Freitag wäre wieder einer dabei.
Ja, dann wird er auch drinstecken, 100%.
Auf jeden Fall. Und Kai und ich machen nächstes Jahr Feature. Dann sind wir auch dabei.
Let's go.
Und ich suche immer 3 Songs aus jede Woche. Und das ist meine Auswahl. Nali, also sie war zu einfach diese Woche. Ihr habt nicht getippt, glaube ich, ne?
Nee, wir haben nicht getippt.
Normalerweise muss die Redaktion immer tippen, was sie auswählt. Diesmal, das wäre mir selbst mir zu billig gewesen.
es ist Tapefabrik-Soundtrack, den du dir ausgesucht hast. Heliocopter, Figo Brasilevic mit Nur Rap, ihr Junkies. Ist die Single, die auf Untergrund Platin zu finden ist, dem Album, was auch am Freitag rausgekommen ist. Ja, es ist halt Helio und Figup. Es ist halt Boom-Bap, es ist Kopfnicker, es ist straight Battle-Rap, Zero Fucks. Richtig geiler Song.
Hört rein und stellt euch einen kleinen dreckigen Club vor, dann habt ihr das, was wir am Freitag erlebt haben, wenn ihr nicht dabei wart.
Genau. Der Club war sehr sauber. Ja. War ein sehr schöner Club und sehr guter Soundanlage. Stellt euch das vor, aber trotzdem klein.
Genau. Ja, du hast dich auch mit beiden noch ein bisschen länger unterhalten vor Kamera, Nico. Also da wird, seid gespannt, da wird in nächster Zeit dann auch noch mal
Wie weit ist morgen im Schnitt?
Boah, weiß ich nicht. Vielleicht hat er schon angefangen. Vielleicht warten wir noch eine Woche.
Ja, mal genau, gucken. Mal gucken.
Song Nummer 2, DP, linke Spur. Ja. Sehr, sehr nice. Etwas trappigerer Sound, kennt man so nicht von ihr. Aber auch ein sehr, sehr, sehr geiles Ding. Und mit ihr haben wir uns ja vor der Tapefabrik auch in Bonn getroffen. Also auch da wird noch mal was Größeres kommen. Und ich glaube, auf der Hinfahrt hast du uns mit dem Song therapiert, Nico. Ich weiß nicht, wie oft wir den gehört haben, aber er lief rauf und runter. Also auch da No-Brainer, dass du dir den ausgewählt hast.
Auch Vorbereitung auf ein Gespräch.
Natürlich, alles zu Arbeitszwecken, ja.
Arbeits-
und Recherchezwecken.
Reiner Business-Move.
So, und Song Nummer 3, Ace-T mit Black and Blue, allerdings in der Kwame Edition. Der Song an sich, die Single ist ja schon ein bisschen älter, aber jetzt ist Kwame quasi nochmal mit einem neuen Part raufgesprungen. Auch eine sehr schöne, entspannte, leicht jazzige Single sogar.
Warum war Kwame nicht im Line-Up?
Interner. Nee.
Beste Frage, die du im Bocker stellen kannst. Bro, ich krieg gerade einen Anruf hier.
Ja, sorry. Nee, aber manchmal ist die Antwort ganz einfach. Das hat halt einfach nicht gepasst. Also nicht von unserer Seite. Kwam ist jederzeit ganz, ganz herzlich eingeladen. War ja auch letztes Jahr da. Er ist, glaube ich, ein Artist, der, wie sagt man so schön, Arsch auf einmal für uns ist. Er hat aber dieses Jahr nicht gepasst. Leider. Ein Tag.
Und nicht gepasst heißt wahrscheinlich auch, TikTok-Hype is real. So, mal gucken, ob wir ihn nächstes Jahr wieder eingefangen haben, damit er auf der Tapefabrik aufschreibt. Auch dort kann ich spoilern, ich unterhalte mich mal mit ihm darüber. Marco.
Tu das gern. Ich habe Kwame auch, also letztes Jahr haben ja Kwame, Tom und Ace-T bei uns am Freitag gespielt, auch das terminlich geschuldet. Und ich hatte den dreien auch versprochen, dass sie auf jeden Fall auch noch auf dem Hauptfestival landen. Bei Tom konnte ich das wahrmachen dieses Jahr. Die anderen beiden ziehe ich natürlich auch noch nach. Mal schauen, wann wir das hinkriegen.
Stark. Naja, auf jeden Fall meine Auswahl diese Woche aus der Playlist und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie gefällt euch da draußen. Nächste Woche gibt's wieder 3 Songs von mir ausgewählt. So viel ist klar, was die Gäste auswählen müssen, ist ein Klassiker. Und wer möchte
Klassiker.
Anfangen? Klassiker. Ein Klassiker. Wer von euch beiden möchte jetzt die Lobeshymne auf das Album halten, das er mitgebracht hat, oder sie.
Möchtest du beginnen?
Ich wollte gerade sagen, fix the first.
Ich wollte Ladies first sagen, aber...
wenn du mir das den Sport überlässt, dann mache ich das.
Gerne,
ich habe tatsächlich das... Die erste CD, die ich mir wirklich physisch gekauft habe, die erste Deutschrap-CD, die ich mir physisch gekauft habe, nicht weil es das erste Deutschrap-Album war, das ich gehört habe, sondern weil es wirklich das damals zu Euronics reingelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Hoffe doch. Und da ASD, wer hätte das gedacht, gekauft. Und das war einfach bestimmt 4-5 Jahre lang einfach mein ultimativer Hip-Hop-Standard ASD. Wem das nicht sagt, war und ist die Kombination aus Uproar und Samy Deluxe, die damals einfach in einer absolut krassen Anfang 2000er Attitüde quasi Ping-Pong gespielt haben mit Lines und Bars. Und das war, also für mich war das damals mega krass. Der Sound war noch sehr, ich glaube, wurde auch sehr viel in Amerika noch produziert. Ich bin nicht ganz sicher, ich bin noch nicht so nerdig unterwegs, aber ich glaube, es war auch noch sehr viel in Amerika produziert und das hat man irgendwie auch gehört. Es war einfach super zeitgeistig und irgendwie treibende Beats und war Musik, die du hören konntest, wenn du in den Club gefahren bist und so. Einfach so geil, wer hätte das gedacht? Frage, Antwort zum Beispiel, das ist ein Song, der läuft heute bei mir noch in der Rotation. So, oder sag mal, wo die Party ist. Das wird einfach Epics der Deutschrap-Geschichte für mich persönlich. Aber es ist sehr, sehr gute Erinnerung dran. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Freust du dich dann über so ein Afrop-Album, wenn das kommt? Weil ehrlicherweise hätte ich auch fast darüber nachgedacht, dass der ja auch auf die Tape-Fabrik gut gepasst hätte. Und Album ist ja in der Pipeline gerade. Auch dort übrigens ein Gespräch bei uns. Oh, ist das alles
eine reine Werbeveranstaltung.
Ich habe viele Interviews gemacht. Wie sieht's aus, Andi Fuchs? Hast du Bock? Wollen wir uns mal treffen auf einen langen Talk?
Oh ja, warum nicht?
Ja, dann lass uns mal einen
Termin. Bist ja immer nur so kurz.
Ja, lass mal für was Ausführliches Date treffen. Ja. Muss dir was einfallen lassen, wo wir hingehen, dann sprechen wir mal ausführlich.
Nice.
Zurück zu Robbe. Warum nicht aber Tapefabrik Kai? Ich habe jetzt ein bisschen Konfrontation in dieses Format bringen hier.
Hat sich auch einfach noch nicht ergeben, aber voll denkbar. Klar, also Robbe, wenn du das hörst, lass uns das gerne mal bei einem Tee ausbelauern. Ich glaube, Robbe wohnt hier, glaube ich, sogar in Nachbarschaft, wenn mir nicht alles täuscht. Also von daher, let's go, würde passen. Jetzt mit dem Feature mit DP ist es natürlich auch nochmal geil, wird auch so ein Full-Circle-Moment da. Let's go, warum nicht? Klar, immer.
Siehste, gleich hier noch ein bisschen was verdienen.
Vielleicht musst du auch einfach bei uns ins Booking einsteigen, Nico.
Ja,
soll ich dir ein ehrenamtliches Plätzchen freihalten?
Ja, du grundsätzlich vielleicht gar nicht so doof, ne? mal gucken. Schirmherrschaft. So.
Aha, okay.
Ich kam mir eh eher sehr graubärtig vor, als ich da im Backstage. Und eigentlich wollte ich dieses Jahr einen Deckel drauf machen, nicht mehr zu Festivals, ne? Aber ihr Penner habt das geschafft, dass ich wieder ein bisschen Bock drauf hatte.
Ja, und das freut uns. Ich hatte ja gehofft, dass ich Freitag noch locken kann. Das wäre dann auch wieder ein Full-Circle-Moment
gewesen. Der ist zu alt.
Ja, der ist voll mega beschäftigt.
Ja,
da habe ich das Gefühl.
Ja, der ist Jet-Set-Falki. So. Wie mache ich jetzt eine scheiß Überleitung zu deinem? Kann ich nicht. Andi Fuchs, was ist dein Classic?
Oh, mein Classic. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer noch ASD, das Beste, wenn es um Rap geht. Im Kopf. Jetzt muss ich selber erstmal switchen. Ich habe...
Deutscher Samy Deluxe hast du. Samy Deluxe hast du. Nee, erzähl, was hast du?
Mir fällt es immer schwierig, wenn mich jemand nach irgendwie dem Album fragt. Und dann entscheide ich mich immer so, oh, welches von den ersten drei Eminem-Album wird es diesmal? So, und ich musste mich lange entscheiden und habe so aus dem Bauchgefühl heraus die Marshall Mathers LP genommen. Es war nicht die erste CD, die ich hatte von Eminem. Es war tatsächlich, glaube ich, die Slim Shady, die Single, die Maxi damals. Das war das erste, was ich von ihm bekommen hatte. Und dann war ich richtig angefixt und musste alles haben. Meine Eltern waren richtig happy. Und das ist bis heute auf jeden Fall immer noch eins meiner Lieblingsalben. Und ich bin auf jeden Fall hart hängen geblieben auf Eminem. Und ich glaube, das schlägt sich auch immer wieder in meiner Musik nieder. Und das ist auf jeden Fall gerade momentan das, was auf Heavy Rotation läuft. Sonst ist es immer so Slim Shady LP und Eminem Show so noch dazwischen, aber jetzt momentan ist es das so.
Janik, ich glaube, wir können schon bestätigen, dass Eminem der am meisten gewählte Künstler ist.
Kommt häufig Classic, vor, oder? Auf jeden Fall. Ja, voll. Aber verstehe, ich finde Marshall Mathers LP auch heute, würde ich sagen, glaube ich, also aus meiner Perspektive sein bestes Album. Ja. Meine Rap-Sozialisation damals, aber 100% Eminem-Show. Das war, ich weiß nicht, ich glaube sogar mein erstes Album oder eins meiner ersten auf jeden Fall, was ich damals bekommen habe. Tot gehört früher. Und Marshall Mathers LP war mir, als ich es dann quasi danach gehört habe, irgendwie in jungen Jahren so ein bisschen zu hart und rough. So, das habe ich nicht so richtig gerne gehört. Heutzutage ist es aber so, dass ich mir zum Beispiel die Eminem-Show kaum noch anhören kann. Finde ich ganz, ganz schlecht gealtert. Aber trotzdem, wenn man mich so nach meiner Verbindung sozusagen zu Eminem fragt, würde ich immer wieder Eminem-Show nennen, obwohl eigentlich musikalisch die Marshall Mathers LP inzwischen viel geiler ist. Ein sehr ambivalentes Verhältnis sozusagen.
Ja, meine Eminem-Verbindung habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. So, und ihr wart auch live dabei im Auto. Das Einzige, was ich bei Eminem wirklich 100% fühle, sind die Freestyles aus 8 Mile. Und trotzdem ziehe ich den größten Hut vor seiner Karriere. Aber die Alben haben mich nie gefixt. So, schon mehr die Alben von demjenigen, den wir als Classic der Woche haben. Auch wenn ich sagen muss, dass dann, ich relativiere noch nicht vorher. Also, was ist unser Classic der Woche?
Wir haben dabei J. Cole mit Born Sinner. Das wird 10 Jahre alt, Ende der Woche, am 18.06. Ist sein zweites Studioalbum. Komplett von ihm selber produziert und auf Platz 2 damals gechartet, inzwischen Doppelplatin-Auszeichnungen und sowohl von Fans als auch von Kritikern hochgelobt. Ist, glaube ich, so ein J. Cole-Album halt. So, das klingt nach ihm, da steckt unfassbar viel drin, so von den Texten her, inhaltlich. Ich habe ihn damals, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, 2019 oder so, war ja, glaube ich, auch auf dem Splash oder so, habe ich ihn live gesehen. Also schon so ein sehr, sehr krasser Artist. Feiere ich schon insgesamt sehr, sehr doll.
Das war ein sehr krasser Auftritt damals auf dem Splash. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt. Weil ich mag es, wenn Künstler so Bühnen einnehmen. Und der nimmt die ohne, also die, durch die bloße Präsenz hat er die ganze Bühne eingenommen. Mit meinem Zweifel in meinem Leben schon viel gesehen, aber das hat mich wirklich umgehauen.
Ja, das habe ich, kurz ein, das habe ich auch gedacht, als er auf die Bühne gekommen ist, sah nämlich eher aus, als würde er gerade direkt vom Campingplatz kommen. Ja, so, genau. Aber den Auftritt halt, ja, was du gesagt hast, die Bühne war dann halt komplett seine.
Ja, heftig. Naja, ich bin auf jeden Fall mit diesem Album auch sehr warm. Ich mag es sehr, sehr gerne. Crooked Smile ist so mein Hit davon. Den ich, glaube ich, auch, weil er in so einer Playlist meiner US-Phase in den letzten Jahren war, glaube ich, sehr oft in den letzten Jahren auch immer in den Top-Listen gewesen ist von den Songs, die ich regelmäßig gehört habe. Ich habe ihn gerade mal wieder angemacht vor dem Ding hier. Ich kann ihn nicht genug hören. Wäre auch einer für die Tape-Fabrik in meinen Augen. Aber ihr wollt ja keine US-Artists, ne?
Wir hatten ja, also dieses Jahr hatten wir ja Focus und wir hatten auch schon Motion Man. Ach
stimmt, ja, gut. Ja.
Aber allein aus Kostengründen ist das schwer, da einen Fokus drauf zu setzen, wenn man so einen kleinen Tag hat. Aber würde ich nehmen, also wenn er sich anbietet, dann...
Ja, Jay, wenn du das hier hörst, ne? Ja. Please come to Tape Fabrik. Ja. You will get a great self-made pizza in the backstage and...
Mhm. Nico, nice ganz, ganz toller Booker, einfach die Größen der großen Namen vorschlagen. Das ist, du machst mach den Job
mal,
richtig gut.
Mach mal. Ich habe ja gesagt, Booker ist nicht so mein Ding, aber ich werde so schirmherrisch versuchen, ein Auge darauf zu haben. Aber das macht Antifuchs ja auch, ne? Also das erste Mal Tape-Fabrik, aber für immer am Herzen jetzt.
Safe. Ab jetzt werdet ihr mich nicht mehr los.
Ja. Das ist auch schön, ihr habt nicht die Agenda, sie kann auch nächstes Jahr wiederkommen, ne?
Ich kann machen, was ich will.
Ihr werdet mich nicht mehr los, das ist die schönste Drohung der Welt auf jeden Fall. Damit können wir leben.
Sehr gut. Da sind wir uns, glaube ich, in der Runde hier aber auch einig. Wir werden uns alle nicht mehr los. Wir werden im Zweifel auch alle nächstes Jahr Tape Fabrik 24 feiern. Was ihr da draußen auch machen solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn das hat sich gelohnt und ich hoffe, das haben wir euch heute beigebracht. Danke, Antifuchs. Danke, Kai. Danke, Jannik.
Danke euch. Danke euch.
Das war der Backspin Stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.